Ich möchte euch heute Morgen ein bisschen zur Last fallen, leider, weil das Thema das so hergibt. Wir reden ein bisschen über Schuld, ein bisschen über Sünde. Und ich möchte euch gerne erstmal in meine Schuld mit reinnehmen, in meine Sünde, die ich so bei mir entdeckt habe, weil ich daraus gedacht habe, oh, das hat mich traurig gemacht, betroffen gemacht, aber danach wurde ich leichter. Und in diese Last möchte ich euch heute reinnehmen. Eine der Lasten, die ich entdeckt habe in den letzten Jahren, ich bin ja Teil der westlichen Welt. So als Deutscher habe ich ja so gewisse Privilegien und ich stehe auf den Schultern von den anderen, die irgendwo ganz unten sind, die ich nie sehe, die mein System mitbezahlen. Also ich bin Teil des Systems, ohne was dafür zu können, aber allein, dass ich da bin, trage ich irgendwie eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Schuld. Und als ich das erkannt habe, habe ich gedacht, oh, Scheibe, allein dafür kann ich schon mal zu Gott gehen und einmal sagen, Gott, kannst du mir diese Last bitte abnehmen und mir vergeben. Ein anderer Moment, wo ich gedacht habe, oh, was ist eigentlich mit mir? Da wurde ich auch traurig. Da hat Gott mir auch wieder was gezeigt, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Ich habe gedacht, Gott wirkt so durch uns Menschen, in uns Menschen, dass es wir quasi auf menschliche Lösungen vollbauen können. Ich habe nicht mehr so auf Gott gesetzt und auf seine Wunder, die habe ich nicht mehr erwartet. Auf jeden Fall nicht so in der großen Form, sondern nur so, hey, wenn mal einer zu mir kommt und mir sagt, das habe ich gesehen, das habe ich gehört, das habe ich von Gott für dich weitergegeben, das ist cool. Aber so was ganz Großes habe ich einfach nicht mehr erwartet. Und als mir das aufgefallen ist, dass ich von Gott zu wenig erwarte, dass ich ihn zu klein mache, habe ich gedacht, was ist eigentlich mit mir los? Und als ich gelesen habe von Menschen, mit denen Gott ganz viel gemacht hat, wo ich gelesen habe, wie Gott in Verfolgung Menschen unterstützt und da Wunder tut, habe ich gedacht, ich kann doch hier nicht, alles muss vernünftig sein, das muss einen gewissen Rahmen haben. Nee, das geht nicht. Und dann eine Schuld, eine Sünde, die ich immer noch mit mir rumtrage, wo ich mir selbst auch zur Last falle. Ich mag es, wenn ich im Zentrum bin, wenn ich das bin und nicht Gott, also ein Teil von mir. Ich will es mit einem einfachen Beispiel sagen. Ich liebe Süßigkeiten, ja. Süßigkeiten finde ich lecker, esse ich viel. Bei uns zu Hause gibt es mittags, nach der Mittagsruhe, Süßigkeiten für die Kinder. Mir ist das aber zu wenig und ich finde das nicht ausreichend. Das heißt, ich gehe immer wieder zu unserer Tür, zu unserer Kammer, mache die auf, gucke, was da ist. Naja, zack, 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 rein in den Mund. Es funktioniert. Warum? Weil ich bleibe da stehen und kaue. Und erst, wenn ich fertig gekaut habe, drehe ich mich natürlich wieder um und gehe zu den anderen. Ja, ja. Und meine Kinder haben leider, nicht alle zum Glück, aber manche haben eine Spürnase. Wenn sie also nah an mir dran sind, fragen sie mich, was isst du denn da? Dann schweige ich erstmal und hoffe, dass es weggeht. Manchmal kommt eine Nachfrage, kann ich auch. Und dann denke ich, schon wieder reingefallen. Also ich mag es, wenn ich quasi irgendwo da in der Mitte bin und mir meine Bedürfnisse erfüllen kann. Warum erzähle ich das eigentlich? Wir sind in der Mensch-David-Geschichte und David ist öffentlich gescheitert. Er hatte eine richtig erfolgreiche Herrschaftsperiode hinter sich. Das lief gut, sein Land war da, die Grenzen wurden größer, Kriege wurden gewonnen, Schlachten wurden geschlagen. David war nah an Gott dran. Aber wie es so ist, David hatte nicht nur die guten Seiten, die wir die letzten Wochen gehört haben. Und deswegen geht es manchmal ein bisschen über Schuld und Sünde, weil David gefallen ist. Es war so ein Startschuss für seine Beziehung, wo er mit Gott nicht mehr im Reinen war, zumindest eine Zeit lang. Also die Stadt Jerusalem war ziemlich leer mittlerweile, zumindest leer an Männern, denn die Männer sind in den Kampf gezogen, um mal wieder das Land zu erweitern und sie wollten gegen Raba kämpfen. David war zu Hause, er wollte nicht mit und er hat lang geschlafen und hat sich ausgeruht von den Regierungsstrapazen und von ganz bestimmt wichtigen Aufgaben. So geht er dann eines Tages auf den Palast hoch, hat eine schöne Aussicht auf die Stadt und was ihm besonders gefällt, ist natürlich diese wunderschöne Frau. Wie heißt sie? Ich habe vorhin schon Kinder gehört, die es mir gesagt haben. Die sind echt schlau. Bathseba heißt sie, ne? Und er sah sie, wie sie da badete. Und da kam leider Schuld in Davids Leben, denn er hat gesagt, tja, ich bin ja König und gewissermaßen habe ich ja das Recht, über dich zu bestimmen. Also ein Teil von dem, ich darf über dich bestimmen. Also schicke ich meine Boten hin und lasse sie mal horchen, was so ist. Und die Boten erzählten ihr, das ist ja die Bathseba, die wohnt da, die hat einen Mann. Der Mann ist aber nicht da, der Mann ist im Kampf. Genau. David entscheidet sich recht flott, weil David ist so ein Typ, der überlegt manchmal nicht lange, auch wenn man ihm das so zutraut, aber manchmal sagt er einfach, ich mache einfach so das nach dem, was ich möchte. Also sagt er sich, los, holt sie zu mir. David geht fremd, er begeht Ehebruch mit ihr, er schläft mit ihr. David schläft mit ihr. Was ist das eigentlich für ein Problem für uns, wenn die Menschen, die wir uns als Vorbild nehmen, wenn die mal fallen? Auf die Menschen, die wir auch aufschauen, weil sie besondere Präsenz haben, weil sie was besonders gut können, weil sie so geradlinig sind, warum auch immer. Wenn die dann plötzlich fallen, das gibt einem richtigen Ruck, es entmutigt. Und bei David war das so, er ist gefallen. Nicht im Krieg, sondern vor seiner Haustür mit seiner Nachbarin. Es ist eine gewisse Dynamik in der Sünde. David hatte das Problem, dass sie schwanger geworden ist. Sie erzählte ihm das später, so nach, weiß ich nicht, wann man es damals erkannt hat, wahrscheinlich nicht nach 7 Wochen oder was, sondern nach ein paar Monaten, wenn der Bauch oder weiß ich nicht, wann man es erkannt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es die Botschaft, David hat gehört, sie ist schwanger. Und jetzt musste David handeln und er war ja schon gefangen in dieser Schuld, ein bisschen verstrickt, weil er hat ja schon was gemacht, was ihm ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Gehe ich mal von aus, hoffe ich zumindest. Also hat er gesagt, okay, wir müssen eine Lösung finden, ich mache das jetzt auch ganz kurz. Er ruft Uriah vom schickten Boten los, hier, hol mal Uriah zurück. Uriah kommt zurück, der Mann von Bathseba. Und er sagt dir, oh, schön, dass du da bist, du kämpfst für unser Land, du bist so gut. Ey, wenn wir mehr von dir hätten, das wäre einfach ein Träumchen. Und heute kannst du es dir mal richtig gut gehen lassen. Er schmiert ihm also richtig viel schön Honig um den Mund, dass es ihm gut geht. Und der Uriah macht leider was, was David nicht wollte. David wollte natürlich, dass Uriah zu Bathseba geht. Die ist ja nah dran am Palast, macht er nicht. Uriah macht eigentlich den David an diesem Tag. Das, was wir von David erwartet hätten. Er sagt, weil mein Gott gerade in einem Zelt schläft, außerhalb dieser Stadt, weil meine Kameraden nicht auf freiem Feld irgendwo schlafen, werde ich es nicht machen und werde nicht zu meiner Frau gehen. Ich werde mir diese Annehmlichkeit nicht nehmen, die mir mein König geschenkt hat. Ich nehme das nicht an, dieses Geschenk. Er macht den David. Die Dynamik von Sünde und Schuld ist oft so, dass wir es vertuschen wollen, dass wir es vertiefen wollen. Wir gehen da weiter rein und wir relativieren diese Schuld. Das möchte ich an David quasi praktisch machen. David versucht es ja zu vertuschen, dass er die Frau von Uriah geschwängert hat. Er holt Uriah dazu. Uriah geht nicht hin. Das heißt, dieser Plan, vertuschen, hat nicht geklappt. Schade. Aber David ist ja nicht doof. Er ist ja König. Er hat so gewisse Fähigkeiten, hat er ja im Kopf. Also sagt er sich, ich habe ja Befehlsgewalt. Also sage ich, ja, Uriah, ich gebe dir einen Brief mit. Los, bring ihn mal deinem Hauptmann Joab. Und wenn du und bring ihm den. Und was steht da drin? Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Joab soll Uriah in den Tod schicken, als Vorderster an der Front quasi, dass er auf jeden Fall drauf geht. Und David verstrickt sich weiter, also Ehebruch. Und dazu kommt jetzt noch Blutschuld, die er auf sich nimmt. Also er ist im Grunde ein Auftragsmörder, wenn man so möchte. Also kann man so sagen, ja. Und der Uriah stirbt natürlich da. Auch wieder kommt ein Bote ins Spiel, immer wieder Boten und Boten, Boten. Und die Boten bringen natürlich dann die Info an David zurück. Uriah ist tot. Ha, wie schlimm. Und David sagt, oh nein. Sagt er nicht, ne? Er sagt nicht, oh nein, sondern er sagt, naja, im Kampf sterben halt einige. Das ist doch normal. Er relativiert es, was ihn wirklich beschäftigt hat, was er gemacht hat. Also die Dynamik von Sünde will verborgen bleiben. Immer wieder sagt es, ich will das Licht nicht sehen, ich will nicht ans Licht gebracht werden. Und wir selber wollen es auch, dass wir unser Gesicht wahren vor anderen. Wir wollen nicht gesehen werden, wie wir an manchen Tagen sind. Wollen wir nicht. So sonntags ist super schick und Montag ist super schick, Dienstag auch. Aber es gibt auch den Mittwoch oder welchen Tag auch immer, wo wir eben nicht gesehen werden wollen. Mit dem, was wir denken, mit dem, was wir so glauben und wie wir miteinander umgehen. Wir wollen nicht gesehen werden da. So, David hat ja jetzt gehört, Urias ist tot. Er bestätigt jetzt quasi seinen Pakt, den er gemacht hat. Er sagt, yes, Ehebruch passt, Auftragsmörder, hat alles geklappt, mein Plan hat funktioniert, also heirate ich die Frau, super. Also er macht da einen Stempel drauf, er besiegelt es, er bestätigt das und geht seinen Weg zu Ende, ohne irgendwie nochmal umzudrehen und umzukehren. Genau, das ist so sein Weg. Er hätte viele Möglichkeiten umzudrehen und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich solchen Begegnungen auch viel zu spät mein Stoppschild zeige oder wenigstens das Stoppschild von Jesus oder lieber mehrfach das von Jesus, weil das ist stärker als ich. Hier ist Jesus Stoppschild, das zeige ich nicht so oft. Und dann begebe ich mich in diesen Sumpf rein, auch wie David, und komme da nicht raus und ich bin nicht hart genug an der Stelle mit mir selber. Weil es muss ja weg, ich muss vorher das aufhören, nicht mich immer weiter reinbegeben. Und ich möchte nicht wie David sein an der Stelle, der schnell die Sünde zu sich ins Haus einlädt, mit ihr verkehrt, mit ihr Zeit verbringt, sie rechtfertigt und sie dann heiratet. So möchte ich nicht sein. An der Stelle möchte ich nicht wie David sein. Gott ist enttäuscht darüber, er ist traurig über David. Er hat viel für ihn gemacht, viel für ihn getan. Aber an dieser Stelle sagt er, das ist verkehrt, das ist nicht in Ordnung. Und zum Glück hat Gott auch diese gewissen Fähigkeiten, einen Boten zu schicken. Er hat einen Propheten gerufen, der heißt Nathan. Und jetzt kommt es, sagen wir mal, in die Kurve rein, dass unsere Last nach und nach vielleicht leichter werden könnte. Schuld wird sichtbar gemacht. Das ist der Weg, den Nathan mit sich bringt. Hey, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir irgendwo schuldig geworden sind, wenn es sichtbar wird. Es ist nicht schön, wenn es sichtbar ist, es ist überhaupt gar nicht schön, aber danach kann es einen Weg aufwärts gehen, weil danach kommt die Entlastung und dann kommt der Weg daraus. Und so ging es für David zum Glück auch aus. Nathan erzählt ihm kurz ein Gleichnis, sagt hier, Arm und Reich, der Reiche schnappt sich alles vom Armen, das Letzte, was er hatte. Und David sagte, wie kannst du das nur machen? Das Vierfache muss er zurückgeben, so ein Schwein, der muss sterben. Und da wurde er richtig streng, das war richtig, also voll, oh, auf keinen Fall, der muss ins Gefängnis, der muss ins Grab, weil er von dem Armen geklaut hat, obwohl er so viel hatte. Und dann sagt Nathan zu ihm, hey, das bist du. Du bist dieser Mensch. Du bist dieser Mann, der das getan hat. Er sagt ihm, warum hast du diesen Weg bei Gott verlassen? Warum hast du seinen Weg verachtet, den er für dich hatte? Du kannst noch mal sitzen bleiben, ich bin noch nicht so weit. Entschuldige, ich sage nur, sonst sitzt du da so lange. Dieser Mann bist du. Und er zeigt ihm das auf, er sagt es ihm. Und wir brauchen solche Nathans in unserem Leben, wo wir sagen, oder wir müssen selber ein Nathan werden, wo wir auch mal jemanden ansprechen, wo es wehtun könnte. Denn immerhin ist er der König. Er ist da drüber. Also wenn man Macht begleichen würde, vorher David, ist in deutlich höheren Machtpositionen als Nathan, zumindest von unserem Blick vielleicht her. Und was machen Könige mit Propheten, die ihnen nicht gefallen? Wir könnten verschiedene Beispiele finden, wo diese Propheten dann auch den Kopf kürzer gemacht worden sind. Und Nathan macht es trotzdem. Er spricht an. Er lässt es nicht verdeckt bleiben. Das, was eh nicht verdeckt war. So viele Boten haben ja schon davon gehört. Alle wissen es. Bathseba ist auch in dem Palast drin. Es wissen so viele. Und dann ist es doch gut, wenn einer mal jemand, in dem Fall von Gott besonders gesandt und beauftragt, zu ihm hingeht und ihn anspricht. Wenn Sünde sichtbar wird, Schuld sichtbar wird, dann ist das Gnadenmoment. Und das ist so wertvoll, wenn Gnade in unser Leben reinkommt. Wir haben leider auch tatsächlich, ist es nicht immer so, dass die Schuld, und die dann von uns genommen wird durch Jesus, dass sie uns von den Konsequenzen frei macht. Und so war es dann auch bei David. Es gab gemeinsame Konsequenzen. Ein paar will ich euch nennen. Also David hatte ja gesagt, es soll vierfach ersetzt werden, was der Reiche dem Armen geklaut hat. Vierfach. Und das wird jetzt über dieses Urteil wird über ihn selbst gebrochen oder gegeben, verurteilt. Ja. Na gut, danke. Welche sind es? Davids Frauen werden irgendwann am helllichten Tag, nicht so wie David hinterrücks, werden selber von anderen Männern, also ist ja verrückt, ne? Immer wieder. Ja, die werden ja selber dann zu sich selber geschnappt und werden quasi zu Dienern gemacht. Das ist, ja. Er wird in seiner Familie stetig Streit haben, deswegen. Seine Söhne werden gegen ihn aufbegehren und werden ihn von seinem Thron schubsen wollen. Das ist eine Konsequenz daraus, weil er an der Stelle das verachtet hat und das abgelehnt hat, was Gott für ihn wollte. Und sein Sohn soll sterben. Also der Sohn von ihm und Bathseba. Wahnsinn. Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist so gnädig. Es ist so gut. Und er hört auf Davids Bekenntnis und seine Vergebung. David sagt es ihm: Es tut mir leid, was ich da gemacht habe, Gott. Die eigene Trauer, die Last, dass es nun aufgedeckt ist, tut David gut. Und Gott und auch wir Menschen sollten uns öfter zusprechen, wenn wir einander wehgetan haben, wenn wir verletzen. Ich liebe dich zuerst oder ich mag dich zuerst. Und dann kann ich auch sagen, ich bin enttäuscht, ich bin traurig. Aber ich liebe dich und ich werde trotzdem so entscheiden, dass du für mich an erster Stelle stehst. Auch wenn du ein Ehebrecher bist, auch wenn du ein Auftragsmörder bist, hier in unserer Reihe, oder auch was nicht so extrem ist, dann halte ich dich trotzdem an meiner ersten Stelle. Das verspricht uns Gott, egal was wir tun. Er kommt zu uns. Und Gott sandte eben nicht nur Nathan, der eben die Schuld gesandt hat, auf ihn zugegangen ist, sondern er hat auch einmal Jesus gesandt, genau wie Nathan auch. Und Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Das steht in den Evangelien gar nicht so genau in dem Kreuzesgeschehen, es wird gar nicht gedeutet. Aber vorher sagt Jesus öfter mal, ich bin gekommen, um zu. Also warum bin ich hier? Und es gibt viele, aber zwei davon habe ich rausgesucht. Warum ist Jesus eigentlich gekommen? In Matthäus 9, Vers 21 steht, ich bin gekommen, nicht wegen der Gerechten, sondern wegen der Sünder. Ich bin nicht wegen der Gerechten gekommen, sondern wegen der Sünder. Und dann ist es gut, wenn ich mich selber als Sünder erkenne und erlebe, weil dann weiß ich, genau wegen mir ist er gekommen. Und Johannes 12, Vers 47, Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Also keine Anklage kommt von ihm, von seinem Thron, sondern die Rettung naht. Ich glaube, wenn wir Gott unser Ohr leihen für das, was in uns eine Last ist, wenn er uns das zeigen darf, vielleicht auch wenn uns selber schon was bewusst ist, dann können wir ihm das heute abgeben. Und dafür werden wir gleich eine Zeit der Stille haben. Stille nicht ganz, wir wollen es musikalisch begleiten, 2-3 Minuten, wo du hören kannst und sagst, Gott, du darfst mir zeigen, wo ich gerade nicht in deinem Weg unterwegs bin. Du darfst es mir zeigen. Und du darfst auch, wenn du da nichts mit so viel mit anfangen kannst, darfst du auch einfach sitzen und der Musik lauschen. Genau, und dann werde ich nochmal Anwendungen erzählen, was man machen könnte. Genau. Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Danke, dass wir dich ehren dürfen mit unserem Leben, mit unseren Gedanken und unseren Lasten. Danke, dass du sie uns abnimmst und sie austauscht gegen Erleichterung, gegen Freiheit. Und wir dir so ähnlicher werden können und du das weggenommen hast, was uns von dir trennt. Amen. Okay, ich würde noch drei Dinge vorschlagen, einmal weil David es auch so gemacht hat. Er hat zwei Dinge aus Davids Leben und dann eine dritte Sache. Er hat bekannt in dem Psalm Vers, Kapitel 32, 1 bis 5, steht es so schön. Falls Sie eben die Worte dafür nicht gefunden haben, können wir sie selber jetzt mitsprechen. Glücklich zu preisen ist der Mensch, den seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, den der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschweig, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will den Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreitest mich von der Last meiner Sünde. Das war eine Möglichkeit für hier, dass wir das aussprechen, auch im quasi wie David wieder. Eine zweite Möglichkeit ist für die Auswirkungen von dem, was David auch erfahren musste, dass wir dafür Fürbitte tun, dass wir dafür beten, dass diese Auswirkungen von Gott getragen bleiben. David hatte ja gehört, sein Sohn wird sterben, und als der im Sterben lag, hat er gebetet, gefastet, hatte sich auf den Boden gelegt und hat seiner Regierungsgeschäften nicht nachgegangen. Er hat in der Zeit gewartet, er hat gebetet für diesen Sohn und hat gebetet, Gott, bist du ihm gnädig? Aber er hat auch nicht nur für seinen Sohn gebetet, sondern er hat auch für sein Land gebetet, wenn er falsch gegangen ist, dass er dann gesagt hat, Gott, rechne du das meinem Land, deinem Land nicht an, was ich hier verzapfe. Und das können wir genauso tun für das, was uns beschäftigt, wo wir sehen, das hat immer noch Konsequenzen, dass wir das im Gebet vor Gott bringen. Und eine dritte Sache, Lernbereitschaft. Lass uns an den Stellen, wo wir wissen, da passiert uns immer wieder was, wo wir uns von Gott loslösen und Menschen verletzen, dann lasst uns mit diesem Punkt uns einen Nathan suchen, der uns darauf ansprechen darf. Ein Freund, eine Freundin, wen auch immer, dass die Person da reinreden darf und fragen darf. Und du sagst die Wahrheit und bist ehrlich. David war letztendlich in dem Ganzen, und damit komme ich zum Abschluss, ja, ein bisschen gebeutelt, aber ihm waren die Schuld vergeben. Und gleichzeitig musste er die Konsequenzen tragen. Von denen habe ich erzählt. Seine Söhne sind gegen ihn aufgestanden, haben ihn vom Thron geschubst. Aber in dem Ganzen, wo er auch dafür gebetet hat, ist aus der Beziehung zwischen ihm und Bathseba der Salomo gekommen. Und Salomo wurde der nächste König nach David. Aus dieser ganzen Geschichte hat Gott mit Gnade hindurchgewirkt. Und von daher können wir mit dem Punkt, von dem wir gerade hier sind, wie wir sind, zu Gott kommen und ihm ein Lied singen.